Okay, da sind wir schon auf Sendung. Geht's euch gut? Oh. So schön, mal wieder bei euch zu sein in real time. Ich glaube, es war jetzt fast 4 Monate, 5 Monate. Aber ich habe so das Gefühl, so langsam kommen wir runter mit Corona. Ja, ich habe auf dem Herzen das Thema, seht ihr hier schon angeschlagen, richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, wenn man so sich in den Social Medias umgeschaut hat in den letzten Monaten. Da war viel los. Da war ein Richten, ein Verurteilen, ein Verdächtigen, ein Gessen, ein Annehmen und das häufig von Christen in einer manchmal nicht sehr schönen Weise. Und ich habe mir gedacht, da müssen wir doch mal einfach nochmal darüber nachdenken. Wir sind als Christen eigentlich zum Nichtrichten aufgerufen. Und Richten bedeutet eigentlich, um zu einem Gericht oder einem Urteil zu kommen, bedeutet es, dass ich umfassendes Wissen über den, den ich richte, besitzen muss, um zu einem umfassenden, sauberen Urteil zu kommen. Und wenn wir einigermaßen ehrlich sind, müssen wir sagen, wir erkennen nur bruchstückweise und niemals vollkommen. Es gibt nur einen, der vollkommen erkennt und nur einen, der richten darf. Und das ist unser Vater. Ich möchte kurz beten und dann springen wir einfach volle Kanne rein. Amen. Vater, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, in real time uns versammeln. Ich bete, dass du uns segnest mit diesem Thema. Wir wollen hier nicht anklagen, nicht Schuldzuweisungen aussprechen. Wir beten, dass du zu unserem Herzen sprichst, uns neu ausrichtest, Vater, barmherzig, gütig und gnädig zu sein und nachsichtig zu sein. Auch da, wo wir meinen, wir müssen etwas ansprechen, dass wir es in der richtigen Weise machen. Gib uns jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten Weisheit und Klugheit und ein Herz, das in guter Weise aufnehmen kann. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte am Anfang ein Zitat von den Wüstenvätern bringen zum Thema Richten. Das hat mich sehr, sehr berührt. Schweigen. Schweigen hindert uns, sofort zu richten. Schweigen konfrontiert uns wieder mit uns selber. Schweigen hilft uns, unsere eigenen Schattenseiten auf die anderen Menschen eben nicht zu projizieren. Wer den anderen richtet, hat sich selbst noch nicht kennengelernt. Lest bewusst langsam, dass du das mal auf dich wirkst. Wenn jemand Menschen, die einen anderen geistigen Weg gehen, verurteilen muss, ist das immer ein Zeichen, dass der eigene Weg nicht stimmt. Das Verurteilen anderer weist auf die Probleme im eigenen Herzen hin, die man nicht wahrhaben will. Man verdrängt sie und projiziert ihre Scham, ihren Schmerz auf den anderen. Kennst du diesen Satz? Schuld sind immer die anderen. Wer ehrlich sich selbst erkennt, der wird von alleine barmherzig. Er weiß tief in seinem Herzen, dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und alle nicht fehlerlos sind. Und das innere und äußere Schweigen ist ein Weg, frei zu werden von Worten und Gedanken, die uns mit anderen und ihren vermeintlichen Fehlern beschäftigen wollen. Weisheit der Wüstenväter aus einem Buch von Anselm Grün. Lesen wir mal aus Lukas 6, 36, 37. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Vor-, Zu- und Mittelname Gottes und Nachname Gottes ist Barmherzigkeit. Und nicht richten, nicht verurteilen, nicht strafen. Er ist barmherzig. So stellt sich Gott immer und immer wieder vor. Und Jesus sagt es auch, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Die meisten Christen kennen den barmherzigen Gott nicht. Sie kennen nur den richtenden Gott und sind selber Richter. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Was Jesus sagt, es gibt so viel in dir zu richten. Also richte lieber die anderen nicht, dann wirst du nämlich auch nicht von mir gerichtet. Verurteil niemand, dann wirst doch du nicht verurteilt. Verurteil niemand, dann wird der Vater auch dich nicht verurteilen. Hey, was Schöneres gibt es doch gar nicht. Ich verzichte auf ein Urteil, dann gehe auch ich frei raus. Nochmal, sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Sprich den anderen frei, dann wirst du in jedem Fall freigesprochen werden. Wenn wir allein nur das beherzigen würden, unsere Welt wäre eine etwas andere. Wer die Evangelien aufmerksam liest, stellt schnell fest, dass die frommen Juden, also die damals in ihrer Sicht richtig Gläubigen, sich darin gefielen, die anderen zu richten, zu verurteilen und auszugrenzen. Die frommen Juden wussten ganz genau, die Pharisäer und Schriftgelehrten, wer ist drinnen und wer ist draußen bei Gott. Und das Verurteilen und Richten bezog sich häufig auf die groben, äußerlich sichtbaren Sünden, die gängigen Verfehlungen, die man selber natürlich nicht begangen hat. Und springen wir ins Jahr 2020, ist es auch heute so, dass viele Christen und Bußprediger all die äußerlichen Sünden brandmarken und adressieren, mit denen sie selber wenig zu tun haben. Da ist zum Beispiel so die Biggies, Homosexualität, Abtreibung, Unmoral, um ein paar gängige Muster zu benennen. Es ist sehr komfortabel, sich gegen diese Sünden zu erheben, wenn man sie selber nicht praktiziert. Das Zwiespältige daran ist, man kann sich in seiner Empörung so wunderbar sonnen und baden. Man steht ja selber gut da, weil man das ja nicht tut. Aber man ignoriert völlig, wie es im eigenen Innenleben aussieht. Man ignoriert die verborgenen Schuldmuster. Und genau dieses Verhalten, dieses Muster des inneren Ignorierens, tut Jesus schon damals scharf darstellen. Lukas 18,10. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie diese anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher und diese Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal die Woche, spende den zehnten Teil all meiner Einkünfte. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen, wagte es nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht. Leute, das war exakt die religiöse Welt der Frommen zur Zeit Jesu, in der er sich befand und die er sehr scharf adressierte. Das religiöse Leben vieler frommer Juden war auf Äußerlichkeiten ausgerichtet, die das Herz, das Innere des Menschen oft vollkommen unverändert ließen. Aber man konnte gut eine äußerliche Moral zur Schau stellen als Maßstab. Und für mich ist es sehr, sehr interessant, dass dieses Muster bis heute aktiv ist in unserem Leben. Und wenn ich heute Morgen predige, predige ich zuallererst mir selber. Ich stelle mich hier nicht auf irgendeinen Sockel. Ich bin da genauso betroffen von. Dieses Muster ist in uns genauso lebendig wie damals, wenn wir nicht aufpassen. Es ist bedeutsam für mich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen, dass im gesamten Neuen Testament Jesus nicht einmal die Hardcore-Sünder öffentlich brandmarkt oder anpredigt, nirgendwo oder in den Senkel stellt, sondern die Wehrufe, die scharfen Predigten richten sich ausschließlich gegen die Frommen seiner Zeit. Und ich frage mich, wenn Jesus heute unter uns wäre, nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern so wie damals, wem würde er wohl heute die Leviten lesen? Mit wem würde er sich abgeben? Wo würde er sein? Wäre er hier in unseren Versammlungen oder wäre er irgendwo draußen in den Clubs und Bars und Diskotheken? Der Grund für Jesu Schärfe gegenüber den Frommen war, dass die meisten Frommen betriebsblind waren für ihr eigenes Herz, für die Verfehlungen hier drinnen. Sie teilten Sünden in klein und groß, schlimm und weniger schlimm sorgfältig auf. Eine Unterscheidung, die Gott in Bezug auf generelle Sünde nicht kennt. Gott tut die Sünde niemals in klein und groß unterscheiden. Sünde ist Sünde. Paulus sagt das ganz klar im Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Gott sagt nicht groß, klein. Das machen wir Menschen. Und so wurde der Glaube damals immer mehr zu einer rein äußerlichen Performance, während der innere Mensch oft völlig unverändert blieb. Lesen wir mal weiter. Matthäus 23. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer. Ich habe da mal reingeschrieben, ihr Bibeltreuen, ihr Evangelikale, ihr Heuchler, das heißt Maskenträger. Ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel, aber was darin ist, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, Evangelikaler, wasch den Becher dein Leben doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein. Von außen erscheint ihr vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das ist etwas, was wir uns immer wieder selber predigen müssen. Wo sagen müssen, wo achten wir auf unser äußeres Erscheinungsbild und innen ist es schnurzegal. Wie gesagt, mich erstaunt auch heute immer wieder im Internet, wie selbsternannte Bußprediger und Christen öffentlich äußerliche Sünden, wie einst die Pharisäer, brandmarken und die Tugenden, die zum Beispiel die Tugenden der Bergpredigt, völlig totschweigen. Ich möchte mal die Tugenden der Bergpredigt kurz mit uns lesen. Das sind Dinge, über die hört man kaum eine Predigt, über die hört man kaum eine Selbstbeurteilung. Das ist irgendwie so, ja, die Bergpredigt, vielleicht mal im tausendjährigen Reich Jesus. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, Jesus, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Wow, schon hier müsste ich sagen, sorry, bin ich nicht. Segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen. Schlägt jemand ins Gesicht, halt ihm auch die andere Wange hin. Will jemand deine Jacke, dann lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. 1 Milliarde Lichtjahre bin ich entfernt davon. Aber das ist, was Jesus sagt. Hey, ihr wollt Gesetz spielen. Hier ist das Gesetz. Hier ist das Gesetz. Ihr wollt urteilen? Wie sieht es da mit euch aus? Richte nicht, dann werde ich nicht damit nicht richten. Ihr sollt aber gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun. Ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Glaubst du das, dass Gott gütig ist gegen die Undankbaren und Bösen? Gott ist doch nicht gut gegen die Bösen. Die Bösen wird er richten, verurteilen. Aber da steht was ganz anderes in meiner Bibel. Gott sieht uns Menschen ganz, ganz anders. Er hat einen ganz anderen Maßstab, als wir ihn haben. Auch wir Christen oft. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Leute, wenn wir uns damit mal auseinandersetzen müssen, haben wir so viel zu tun, so viel zu lernen, dass wir gar keine Zeit haben zu richten. Ich möchte noch eins ganz klar sagen, die Bergpredigt, richtig verstanden, ist kein neues Gesetz, das wir nun verkrampft äußerlich halten müssen. Okay? Die Bergpredigt ist kein neues Gesetz, das wir nun verkrampft äußerlich halten müssen, nur um wieder in Schauspielerei zu fallen und so zu tun, als ob. Die Bergpredigt zeigt vielmehr Gottes Wesen und Gerechtigkeit, die kein Mensch aus sich heraus erreichen kann. Die Bergpredigt hat Jesus gesagt, damit wir eigentlich sagen, ja, boah Gott, wer kann das schaffen? Sorry, wenn das der Maßstab ist, dann sind wir alle verloren. Leute, Jesus' Sendung zu uns Menschen war nicht, uns zu einer besseren Moral zu erziehen, bessere Menschen aus uns zu machen. Seine Sendung war klar darin, das Gesetz in einer Klarheit auszulegen, dass den Menschen klar würde, wir können das Gesetz nicht halten. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Erbarmen. Wir sind alle auf Gottes vergebende Gnade angewiesen. Was das Ende jeden religiös motivierten Würdigkeitswettlaufs bedeutet und auch ein Ende des gegenseitigen Richten und Verurteilens. Diese überführende Wirkung, welche die Gebote der Bergpredigt in uns entfalten sollen, ist für mich in einer der schönsten Begegnungen mit dem reichen Jüngling dargestellt. Markus 10, 21. Da kommt dieser reiche Jüngling und fragt Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Und er sagt, Jesus sagt, du kennst die Gesetze, habe ich alle gehalten. Und dann kommt dieser Satz, der mich immer wieder so erstaunt, Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sah das Verlangen, die Aufrichtigkeit dieses jungen Menschen. Er sah die Aufrichtigkeit, mit der er dachte, das Gesetz gehalten zu haben. Und er liebte ihn. Aber Jesus ließ ihn damit nicht durchkommen. Er legt jetzt das Gesetz in einer Tiefe und Schärfe aus, die den jungen Mann an die Grenze bringt. Eins fehlt, er sagt er. Geh und verkauf alles, was du hast und gib den Erlös an die Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte. Und ich frage mich heute, wer von uns wäre nicht entsetzt gewesen? Da gibt es so viele Christen, die so fromm tun, als ob es für sie die leichteste Übung wäre. Ha. Der Mann war entsetzt, der ging traurig weg, dann hatte er große Güter. Da blickte Jesus seinen Jünger der Reihe nach an. Ich kann mir vorstellen, dieser Blick, wow. Und er sagte, wie schwer ist es für die Menschen ins Reich Gottes zu kommen, wenn sie viel besitzen. Und jetzt passiert was Hochinteressantes. Die Jünger, die ja nun wirklich nicht Milliardäre waren, die gerieten völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Sie begriffen vollkommen, wenn Jesus mich das gefragt hätte, mit dieser Brutalität und Schärfe, ich hätte genauso gekniffen wie dieser reiche Jüngling. Wenn das die Gerechtigkeit ist, wer schafft es dann? Und jetzt blickt Jesus sie erneut an und ich kann mir dieses Lächeln vorstellen in seinem Gesicht. Jetzt kommt Evangelium, Vorbotschaft. Für den Menschen ist das unmöglich. Dafür bin ich Jesus gekommen, euch das klar zu machen. Für euch Menschen ist es unmöglich, euch zu retten. Es ist unmöglich, euch selbst zu erlösen. Es ist unmöglich, die Gesetze Gottes in ihrer Tiefe und Schärfe zu halten. Aber bei Gott ist alles möglich. Siehe, ich mache alles neu. Das ist die Aufgabe des Gesetzes, uns die Unmöglichkeit, es zu halten, vor Augen zu führen und gleichzeitig auch unser Richten der anderen zu beenden, weil wir haben selber genug Dreck am Stecken. Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Er beginnt und vollendet das gute Werk in uns. Und die Werte der Bergpredigt sollen uns zeigen, dass Schuld nicht äußerlich beginnt, sondern schon innerlich. Die fängt hier oben an, in unseren Gedanken, Gefühlen, Begehrlichkeiten. Religiöse Tradition hat schon immer einen Unterschied zwischen Denken und Tun gemacht. Du kannst denken, was du willst, nur beim Tun musst du aufpassen. Diesen Unterschied kennt Gott nicht. Gott sagt, Schuld fängt hier drinnen an. Aber dieser Unterschied zwischen Denken und Tun hat zu Heuchelei und zur inneren Spaltung und Heuchelei geführt. Jesus sagt deshalb, reinige das Innere des Gefäßes. Und wenn du ehrlich bist, merkst du, dass du nicht einmal das kannst. Ich kann meine Gedanken aus mir heraus nicht ändern. Ich kann nur eins machen, ich kann damit zu Gott gehen und sagen, Vater, hilf mir. Mach alles neu in mir. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, mach du mich frei. Wenn wir ins Licht kommen und unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns. Das ist der einzigste Weg, den wir haben. Darum, wenn du mit deinem Finger auf jemanden zeigst, hast du schon mal gemerkt, zeigen drei Finger auf dich. Autsch. Die Trinität zeigt auf dich. Immer wieder höre ich von selbsternannten Bußpredigern und solchen Leuten den zornigen Satz: Aber Uwe, man muss doch Kante zeigen, man muss Sünde beim Namen nennen, man darf nicht schweigen, in der Bibel steht doch auch das und so weiter. Und ich merke dann immer, wie viel Bitterkeit, wie viel Härte, wie viel Schärfe, aber auch wie viel innere Befriedigung es ihnen gibt, den Dreck der anderen ans Licht zu zerren. Und wie auch projiziert wird der eigene Frust, mit dem ich nicht klarkomme, aber ich kann ihn auf den anderen projizieren. Und das geschieht oft, das Richten geschieht oft nur, um den eigenen Dreck nicht anzugucken. Um vom eigenen Dreck abgelenkt zu werden. Was tat denn der Vater des verlorenen Sohnes, als er nach Hause kam, zuerst? Hat er gesagt, halt, bleib mal schön stehen hier. Zu seinen Dienern, holt mal das ganze Dorf zusammen, ich möchte euch jemanden zeigen, der, wie der aussieht, der mir nicht gehorcht hat. Schaut ihn euch an, vermergelt, verdreckt, ausgehungert, verludert. So geht es jemandem, der mir nicht gehorcht. Was willst du? Na gut, du kannst mal 10 Tage dein Lager vor unserem Haus aufschlagen. Wir werden in Ruhe überlegen, was wir mit dir machen. Das ist das, was wir gerne als Menschen machen. Der Sünder, der muss leiden. Der Sünder muss zur Schau gestellt werden. Aber das Wesen des Vaters ist Barmherzigkeit und nicht Beschämung. Gott lässt 7 nicht gerade sein, ganz bestimmt nicht. Aber er hat einen ganz anderen Weg, den Sünder zu überführen. Was macht der Vater? Er rennt ihm entgegen, bevor er ins Dorf kommt, mit dem Ehrengewand. Er bedeckt die Scham und die Schande. Er tut ihn nicht schamlos bloßstellen. Er bedeckt die Scham und die Schande. Niemand soll die Scham und die Schande sehen. Und das allein ist schon oft Bestrafung genug. Dann kriegt er den Ring an den Finger, ihr wisst es. Er kriegt wieder ein Erbe. Er kriegt Schuhe an die Füße, das Zeichen des freien Mannes. Er wird vollkommen wiederhergestellt. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie der sich gefühlt haben muss? Was hat er denn erwartet? Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Richard Rohr hat mal gesagt, Gnade statt Bestrafung ist oft unsere schlimmste Form der Bestrafung. Kannst du manchmal fast nicht ertragen. Ist das schon mal so gegangen, du hast was ausgefressen und erwartest jetzt so eine saftige Maßregel mit Bestrafung und hast stattdessen eine Umarmung, eine Vergebung. Also mir geht es dann oft, dass ich denke, was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Vater wusste, dass Güte und Gnade diesen Jungen mehr zur Umkehr, zur inneren Umkehr bringen, als eine schamlose Zurechtweisung. Kommen wir nun mal zur Praxis. Wie gehen wir denn um mit Situationen, wo wir vielleicht Korrektur anbringen müssen? Es kann ja sein, dass wir was adressieren müssen. In der Kindererziehung, mit unserem Partner, in der Gemeinde. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Das Erste, was du in einer solchen Situation, wo du Korrektur anbringen musst, dich fragen solltest, ist, warum willst du deinen Nächsten korrigieren, richten oder beurteilen? Was ist dein Motiv? Werde dir erstmal über dein eigenes Motiv im Klaren. Ist es Ärger? Ist es Selbstgerechtigkeit? Ist es Zorn? Ist es Wut? Oder ist es wirklich ein Herz für den anderen, ihm zu helfen und ihm zurechtzubringen? Und bevor du den Mund öffnest, bist du dir bewusst, wie viel Schwachheit in dir selber wohnt, wo du vielleicht noch gebunden bist. Und das wird dich demütig machen. Jesus sagte, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Jesus sagt weiter, behandelt alle Leute so, wie ihr behandelt werden möchtet. Wie würdest du gerne behandelt werden, wenn man bei dir etwas zurechtbringen muss? Das ist auch eine Hilfe immer. Wie möchte ich behandelt werden? Und so behandle den anderen auch. Ihr alle kennt die Zachäus-Story. Ich will auch nur ganz kurz darauf eingehen. Wie ging Jesus mit Zachäus um? Zachäus war kein nettes, kleines Sünderlein. Er war der Hauptzöllner, der Oberzöllner. Wenn du deine Steuern nicht bezahlen konntest, hat er eben mal deine Kinder und Frauen in die Sklaverei verkauft, was auch manchmal Zwangsprostitution bedeutete. Er war eine richtige Ratte. Und die Pharisäer und die Frommen haben ihm wahrscheinlich jahrzehntelang im Dorf gezeigt, wer er ist. Die Straßenseite gewechselt, ausgespuckt vor ihm. Aber dieser Mann, es ist schon interessant, dass dieser Mann zu diesem Rabbi kommt, auf den Baum klettert, um ihn zu sehen. Irgendetwas muss an Jesus so ungeheuer attraktiv gewesen sein, was ihn nicht abgestoßen hat, sondern angezogen hat. Ich frage mich manchmal oft, wie können wir eine Atmosphäre in unseren Gemeinden schaffen, dass die Gottlosen angezogen werden. Was macht Jesus jetzt? Ihr wisst es alle. Er steht nicht vor den Baum und sagt, bring deine Kreditkarten mit runter, wir rechnen jetzt ab. Er macht ihn nicht vor den Leuten fertig, was für eine tolle Bühne gewesen wäre. Er sagt was Skandalöses zu ihm. Ich muss bei dir zu Gast sein heute. Ich kenne einen Rabbiner, einen Orthodoxen in Karlsruhe, ist ein guter Freund von mir, der hat mir erklärt, sagt der Uwe, das, was Jesus dort gemacht hat, bedeutet nichts weiter, als dass er öffentlich vor all den Menschen gesagt hat, ich möchte dein Freund sein. Das war ein Skandal ersten Ranges. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die Menschen den Atem angehalten haben. Und dann wird ja auch dieser Ausspruch niedergeschrieben. Bei einem Sünder kehrt er ein. Er verunreinigt sich. Anstatt Zachäus zu sagen, wer er nicht ist, oder ihm die Entweder-Oder-Frage, Buße, Hölle, zu stellen, zeigt ihm Jesus durch diese Ansprache, ich möchte dein Freund sein, wer er wirklich ist. Er zeigt ihm Identität. Er sagt, auch du bist ein Sohn Abrahams, immer noch. Und das ist das, was wir vielleicht als Christen neu lernen müssen, dieser verlorenen Welt ihre Identität zu zeigen, anstatt ihr zu zeigen, was sie nicht sind. Wenn wir evangelisieren, den Schatz im anderen zu adressieren, anstatt den Schmutz. Diese Güte öffnete die inneren Augen von Zachäus. Ohne dass Jesus nur ein Wort des Tadels, der Ermahnung sagt, springt er auf und sagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen, wenn ich betrogen habe, erstatte ich vierfach. Das ist das, was Liebe, Güte und Erbarmen vermag in einem Menschen. Es geht vielleicht länger als drohen und schimpfen, aber es wirkt viel, viel tiefer. Nicht das Richten ändert ihn, sondern die berührende, unverdiente Güte, die ihm zeigt, wer er wirklich in seinem Inneren ist. Jesus, der Gott in das Fleisch gekommen, zeigt uns, wie man in Güte und Sanftmut moralische Korrektur am Nächsten anbringt, die dem anderen ermöglicht, tief im Herzen selber überführt zu werden und real verändert zu werden. Nicht aus Scham oder Angst, sondern aus Güte. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte noch mal etwas aus den Wüstenvätern zitieren. Trösten und Aufrichten sind die wichtigsten Kennzeichen einer guten geistigen Begleitung. Wer den anderen Scham erfüllt, traurig und entmutigt entlässt, ist seiner Verantwortung als geistlicher Vater oder Mutter noch nicht gerecht geworden. Die Väter und Mütter der Wüste haben darauf verzichtet, die für sie erkennbaren Mängel beim Ratsuchenden oder anderen hart und frontal aufzudecken. Sie spürten, wo der Betreffende sich der Wahrheit über sich selbst noch nicht stellen kann. Denk mal darüber nach, wie oft geht es dir denn so? Du weißt, etwas ist nicht in Ordnung, aber wenn ich jetzt käme und sage, du hast, und du bist noch nicht bereit, was machst du dann? Du nimmst dein Schild und sagst, ja, und du hast auch. Dann kreuzen wir die Klingen. Ne? Sie ermutigen, indem sie den anderen Mut machen, sich nach und nach der Verfehlung zu stellen. Weise geistliche Begleitung schafft Räume des Vertrauens und der Annahme, in denen sich der andere seinen Verfehlungen ohne Angst stellen kann. Ich muss bei dir zu Gast sein. Ich möchte dein Freund sein. Gott hat Jesus einen Raum geschaffen, in dem der andere sich stellen konnte. Er war beschämt, er war, Zachäus war am tiefsten eigentlich entsetzt. Wieso bei mir, mich, ich? Jetzt kommt was Wichtiges. Das braucht Geduld beim geistlichen Begleiter. Wisst ihr, Liebe braucht immer länger als Drohung und Gericht und Androhung. Liebe braucht immer länger. Das braucht Geduld beim geistlichen Begleiter, gerade dann, wenn der andere seine Schuld noch nicht einsehen, akzeptieren kann. Es braucht den Glauben, dass Gott den Bruder und die Schwester nicht aufgibt. Das ist das, was Jesus sagt. 7 mal 70 Mal sollst du vergeben. 490 Mal am Tag pro Fall. Warum so viel? Weil wir so lange brauchen, bis wir was kapieren. Wann hast du denn deinen nächsten Mal 490 Mal vergeben? Ein guter geistlicher Begleiter muss sich auf die innere Fasskraft des anderen einlassen, verstehen können, was kann der andere gerade tragen, was kann ich ihm sagen? Und darf ihn nicht mit zu hohen moralischen Maßstäben überfordern oder auch entmutigen. Wir zeigen gerne Kante und sagen dem mal, wo es lang geht. Und das musst du ja wissen, das steht so im Gesetz, steht so in der Bibel. Und jetzt sieh zu, wie du klarkommst damit. Die Gabe der Unterscheidung kann uns hier helfen, sich in den anderen hineinzufühlen, ihn und seine Geschichte und seine eigenen Wunden zu verstehen und das zu raten, was gerade im Moment weiterhilft. Das braucht Zeit, aber das bringt Früchte hervor, die bleibend sind. Die Väter und Mütter der Wüste widerstanden der Versuchung, dem anderen moralische Ideale überzustülpen. Ich habe was gelernt, ich weiß was, jetzt kriegst du diese Zipfelmütze, die Fromme, übergezogen. Sondern sie überlegt mit dem Heiligen Geist, was den anderen zum Leben und zur Liebe zurückführt. Also auch wie der andere in seiner Schwäche einen Weg aus ihr finden kann. Und das ist genau das, was Jesus mit Zachäus tat. Er hätte ihn auch dort maßregeln können, vor allen Leuten bloßstellen können, ihm die harte Kante verpassen können. Aber er hat es nicht gemacht. Wäre das nicht schön für uns, daraus geduldig zu lernen und so das Wesen unseres Vaters zu spiegeln und uns gegenseitig zur Auferstehung zu verhelfen, wo wir noch leblos sind? Lass das mal wirken. Du kannst das Zitat gerne, ich habe die Präsentation hier bei euch auf dem Computer, die könnt ihr euch geben lassen. Es ist ja wichtig, sich das mal auszudrucken, das vielleicht mal zu Hause abzuheften. Kommen wir zum Schluss nochmal. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Verurteilt niemand, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Sprecht frei, dann werdet auch ihr freigesprochen werden. Wir sollen nicht richten, nicht verurteilen, aus dem Grund, weil wir oft das große ganze Bild gar nicht haben. Uns fehlt das umfassende Wissen, zu einem abschließenden gerechten Urteil über den anderen zu kommen. Es gibt ein altes indianisches Sprichwort, richte niemals über einen Menschen, in dessen Mokassins du nicht gelaufen bist. Ist was dran? Und wenn du das nicht einsehen willst, dann ist der Vater gezwungen, auch dich schmerzhaft zu richten, damit du es lernst, wie es sich anfühlt. Nicht um dich zu vernichten, sondern dass du lernst durch Erfahrung, wie wertvoll Gnade und Erbarmen sind. Wisst ihr, warum beten wir so oft? Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergibst du die Schuld dem anderen, wie du hoffst, dass der Vater dir vergibt? Wir haben oft kein Gefühl für unsere eigene Schuld und haben deswegen Oft auch meinen wir das Recht zu haben, andere zu richten. Aber Gott wird früher oder später jeden von euch, das hat er mit mir auch gemacht, er ist immer wieder dabei, uns mit unseren Schattenseiten zu konfrontieren. Der Schatten ist das, wer du wirklich bist. Wer du moralisch wirklich bist. Der Mensch, den du gerne verdrängst, der du nicht sein möchtest. Auch Petrus musste seinen Schatten in jener Nacht im Garten Gethsemane kennenlernen. Und er ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Und diese Nacht wird Gott jedem von uns mehrfach manchmal zukommen lassen. Nicht um uns zu zerstören, sondern damit wir barmherzig werden. Damit wir erkennen, wir brauchen Gnade, der andere braucht Gnade. Ich möchte in Ministry-Zeit mit uns gehen, möchte euch ermutigen. Lasst uns auch aufhören, auch jetzt in dieser Corona-Pandemie zum Beispiel, aufhören zu verdächtigen, zu verurteilen, zu richten über Dinge, die wir nicht wirklich wissen, über die Regierenden, wo wir selber nicht drin sind. Das gehört mit dazu. Wir wissen nicht alles. Lass uns aufhören, die scheinbar großen Sünden oder Fehler der anderen laut zu richten und blind zu sein für die eigenen Mängel an Großzügigkeit, an Feindesliebe, an Güte und Erbarmen. Am Kreuz rief Jesus aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit meint er uns alle. Ich möchte noch einmal abschließend das von den Wüstenvätern lesen, Schweigen. Schweigen hindert uns sofort zu richten. Schweigen konfrontiert uns mit uns selber. Schweigen verbietet uns, unsere eigenen Schattenseiten auf die anderen Menschen zu projizieren. Wer den anderen richtet, hat sich selbst noch nicht kennengelernt. Wenn jemand Menschen, die einen anderen geistlichen Weg als er gehen, verurteilen muss, ist das immer ein Zeichen, dass der eigene Weg nicht stimmt. Das Verurteilen anderer weist auf die Probleme im eigenen Herzen hin, die man nicht wahrhaben will. Man verdrängt sie und projiziert ihren Schmerz und ihre Not auf den anderen. Wer ehrlich sich selbst erkennt, der wird von alleine barmherzig. Er weiß tief in seinem Herzen, dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und nicht fehlerlos sind. Und so ist das innere und äußere Schweigen ein Weg, frei zu werden von Worten und Gedanken, die uns mit anderen und ihren vermeintlichen Fehlern beschäftigen wollen. Lieber Vater, wir beten, dass du dieses Wort zu unseren Herzen heimbringst. Hilf uns, es mit dem Herz zu verstehen, nicht mit dem Kopf. Nicht als eine Lehre, die nur Lehre erzeugt. Überführ uns, Heiliger Geist. Gib uns konkrete Anhaltspunkte im Alltag. Lass es uns ausprobieren. Schenk uns die Gnade, es auszuprobieren. Schenk uns die Gnade, auch zu erfahren, was Barmherzigkeit, Erbarmen, Nachsicht, Geduld und Güte vermögen. Und lass es uns auch selber erfahren, dass wir Vergebung erfahren, Nachsicht erfahren, Güte erfahren. Vater, begegne und berühre uns. Beschäme uns auch mit deiner vergebenen Güte und Gnade. Segne uns da, wo wir den Segen vielleicht gar nicht verdient haben, dass wir überführt werden und beschämt werden im positiven Sinne. Wir segnen jetzt dein Wort, dass es viel, viel Frucht bringt, Vater, in Jesu Namen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Amen.